Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Es geht euch gut. Schön, dass du da bist. Siehe, ich mache alles neu, spricht der Herr. Ah, das ist die Jahreslosung. Genau, wir haben meine Predigt schon dazu gehört von Paul Ende des letzten Jahres. Und Micha hat uns auch nochmal gerade darauf hingewiesen. Ja, und passend dazu, wie Micha schon gesagt hat, wollen wir ein neues Buch anfangen. Wir haben das Studium des Markus-Evangeliums abgeschlossen. Und als wir so überlegt haben, ja, was machen wir denn so oder welches Buch sollen wir durchsprechen, da haben wir gesagt, wir machen mal wieder ein Buch aus dem Alten Testament, wollen das studieren. Und ja, wie Micha schon gesagt hat, es wird das Buch Esther sein. Und wir werden gleich unseren Abschnitt zusammen lesen, unseren Abschnitt für heute. Und wenn ihr schon mal blättern wollt, ihr findet es im Alten Testament zwischen Nehemia und Hiob, also zwischen dem Buch Nehemia und Hiob, findet ihr das Buch Esther. Das ist eher ein kürzeres Buch. Und da kann man sich an diesen beiden längeren Büchern ganz gut orientieren. Vorher möchte ich aber noch gern mit uns beten. Ja, himmlischer Vater, danke für dein Wort, danke für das neue Jahr. Danke für deinen Geist, der in uns ist und auf uns ist, Herr. Und danke, dass du neu machst. Danke, dass du in meinem Leben ganz vieles ganz wunderbar neu gemacht hast. Und danke, dass du neu machst, auch in diesem Jahr viel Neues tun wirst, Dinge, die noch nie zuvor geschehen sind, uns erneuern willst, auch immer wieder mehr hin zu deiner Ehre, zu deinem Ebenbild, Herr. Und darum bitten wir dich jetzt, dass du durch dein Wort zu uns sprichst und ja, uns mitteilst, was du uns heute Morgen sagen willst. Dir sei alle Ehre, Herr, in alle Ewigkeit. Amen. Genau, das Buch Esther. In mancherlei Hinsicht ein bemerkenswertes Buch, denn es ist eins der wenigen Bücher der Bibel, wo Gott oder sein Name kein einziges Mal erwähnt werden. Und damit steht es natürlich im krassen Gegensatz zu dem Markus-Evangelium, das wir studiert haben im letzten Jahr. Das Markus-Evangelium hat uns natürlich voll mitgenommen, direkt in das Wirken und Handeln Jesus auf der Erde, als er Mensch war. Wir sehen im Buch Esther nicht, dass jemand betet oder Gott Loblieder singt. Wir sehen keine Wunder, keine Visionen, keine Erscheinungen von Engeln oder dergleichen, keine Zeichen vom Himmel, kein Reden Gottes, nichts dergleichen. Und auch die Charaktere, ja, die da eine Rolle spielen in diesem Buch, die zeigen eigentlich keine Anzeichen von irgendeiner Form von Glauben oder einer Gottesbeziehung. Sie handeln sogar, wie wir sehen werden, zum Teil gegen die Gebote Gottes, also die jüdischen Charaktere in diesem Buch. Es werden keine der jüdischen Feste gefeiert oder auch nur erwähnt, mit einer Ausnahme. Eines der jüdischen Feste wird im Buch Esther sogar neu eingeführt, das Purim-Fest, aber das werden wir in einer anderen Predigt behandeln. Und das Buch Esther und seine Charaktere, die werden im Neuen Testament kein einziges Mal erwähnt. Es wird nichts aus dem Buch Esther zitiert im Neuen Testament. Ja, also was soll das Ganze, ne? Was soll so ein Buch? Vor allen Dingen deswegen, wegen dieses Makels sozusagen, dass Gott nicht erwähnt wird. Da war es lange Zeit umstritten, ob dieses Buch überhaupt in den biblischen Kanon aufgenommen werden sollte. Und es wurden zeitweise, also in der griechischen Septuaginta, da wurden Verse hinzugefügt, über 100, ja, die diesen Mangel, dieses Buches ausgleichen sollten. In manchen Übersetzungen, so habe ich gelesen, auch in der Einheitsübersetzung, da sind diese Ergänzungen auch noch zu finden und dann in kursiver Schrift dargestellt oder so. Gott sei Dank ist das aber alles inzwischen geklärt. Das Buch Esther ist in seiner ursprünglichen Form im biblischen Kanon akzeptiert und verankert. Gott sei Dank deswegen, weil es trotz dieser genannten Mängel eine ganz wunderbare Geschichte erzählt, einen ganz wunderbaren Bericht, ein Zeugnis von Gottes Souveränität, von seinem Wirken in der Geschichte, ja, und von der Bewahrung seines Volkes, des jüdischen Volkes, vor den Plänen des Feindes, ja, der versucht, sein Volk zu zerstören, zu vernichten. Und ihr wisst, die Bibel ist kein Geschichtsbuch, jetzt im schulischen Sinn. Da werden jetzt nicht einfach irgendwelche trockenen und chronologischen historischen Begebenheiten und Fakten aufgezählt. Aber trotzdem ist sie ein Buch, das historische Tatsachen überliefert. Ne? Also alle Ereignisse, die in der Bibel berichtet werden, die sind wirklich passiert. Und das Buch Esther, das schildert eben einen von vielen Versuchen in der Geschichte, das Volk Israel, also Gottes Volk, auszurotten. Antisemitismus ist keine Erfindung der Nazis, Angriffe auf die Juden, auf Gottes Volk hat es zu allen Zeiten gegeben. Die Bibel schildert eine ganze Menge davon und auch heute ist Gottes Volk ja immer wieder Angriffen ausgesetzt. Also nicht nur in Israel, sondern auch hier bei uns vor der Haustür hört man immer wieder, dass der Antisemitismus zunimmt, auch hier bei uns in Deutschland. Und warum ist das so? Naja, der Feind Gottes, der Satan, der versucht eben alles, der setzt alles daran, Gott und sein Volk zu bekämpfen. Aber Gott bewahrt sein Volk, er ist souverän, er ist stets Herr der Lage und er bewahrt sein Volk auf ganz, ganz wunderbare Weise. Und ein wunderbares Beispiel dafür ist im Buch Esther überliefert. Der Autor des Buches ist unbekannt. Es werden aber mehrere mögliche Verfasser vermutet. Einer davon ist der Jude Mordecai, der eine ganz wesentliche Rolle in diesem Buch spielt, dass er also seine Erlebnisse sozusagen selbst aufgeschrieben hat. Aber auch Esra und Nehemia werden vermutet. Es kann aber auch jemand ganz anders gewesen sein. Auf jeden Fall muss es aber jemand gewesen sein, der sowohl die persischen Sitten und Gebräuche, also das Ganze spielt in Persien, der sich damit sehr gut auskennt, und auch mit der hebräischen Kultur und auch den hebräischen Sitten und Gebräuchen. Und auch den Schauplatz des Ganzen, die Burg Susa, auch die kennt der Verfasser wohl ziemlich genau. Die Ereignisse, die uns im Buch Esther überliefert werden, haben zur Zeit des persischen Weltreichs stattgefunden, wie gesagt, des persisch-medischen Weltreichs, ganz genau gesagt. Und das bestand von etwa 539 vor Christus bis ca. 331 vor Christus. Und das Buch Esther handelt in der Regierungszeit des Königs Ahasveros. Der ist auch bekannt unter seinem griechischen Namen, das ist Xerxes I. Und der hat von 486 bis 465 vor Christus regiert. Und das Buch Esther umfasst den Abschnitt seiner Regierungszeit von 483 bis 473 vor Christus. Ahasveros war der vierte Perserkönig nach König Kyros. Also wir erinnern uns, der König Kyros, das war der 538 vor Christus den Erlass gegeben hat, die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zu entlassen und ihnen die Möglichkeit zu geben, nach Hause, also ins Reich Judäa, zurückzukehren in das gelobte Land. Ja, und ihr wisst, also die Vorgeschichte ist, die Juden waren Gott ungehorsam, daraufhin ließ Gott es zu, dass sie von den Babyloniern verschleppt wurden. Und zuletzt wurde im Jahr 605 vor Christus Jerusalem unter dem Babylonier König Nebukadnezar erobert und zerstört. Und der Rest des jüdischen Volkes, der zu diesem Zeitpunkt noch dort lebte, der wurde nach Babylon verschleppt. Vor allen Dingen die Leitungspersönlichkeiten, die Führungspersönlichkeiten, ne, die irgendeine höhere Stellung im Militär oder in der Gesellschaft hatten. Und dort in Babylon, da war es 70 Jahre lang in Gefangenschaft, das Volk Gottes, bis eben Gott, so heißt es in 2. Chronik, Kapitel 36, Verse 22 und 23, den Geist des Kyros, also des Königs von Persien, erweckt hat. Und dieser hat daraufhin das jüdische Volk dazu eingeladen, also per königlichem Erlass, nach Hause zurückzukehren. Das war 538 vor Christus. Aber viele sind auch in Persien geblieben. Zum Beispiel der Befehl zum Wiederaufbau des Tempels unter Nehemia, der erfolgte erst etwa 93 Jahre nach dem Erlass des Kyros, ja, und auch nach der Regierungszeit des Ahasveros, nämlich unter dessen Sohn und Nachfolger Artaxerxes oder Artaxerxes des Ersten. Und das Bemerkenswerte an diesem Ahasveros ist, dass seine Herrschaft, seine Königsherrschaft, genauso wie auch die seiner drei Vorgänger nach Kyros, bereits etwa 70 Jahre zuvor prophetisch angekündigt worden ist. Nämlich, das könnt ihr nachlesen in Daniel Kapitel 11, Vers 2. Und Daniel erhält hier Besuch von einem Engel, wahrscheinlich der Engel Gabriel, vielleicht ist es aber auch Jesus selbst, so von der Beschreibung her. Und dieser eröffnet ihm einen Abriss der Weltgeschichte. Ja, also sofern die Geschichte der Welt und ihre Herrscher mit dem jüdischen Volk zusammenhängen, das alles wird Daniel in einer Vision von diesem Engel offenbart. Und das geht von Kyros, der eben diesen Erlass gibt, zur Rückkehr der Juden in ihre Heimat, über Alexander den Großen, die Herrschaft des Antichristen bis zur Wiederkunft und zum Gerichtstag Jesu, ja, wo die Gläubigen zum ewigen Leben, die Ungläubigen aber zur ewigen Schmach und Schande auferstehen werden. Also praktisch alles, was sich noch so ereignen wird bis Jesu Wiederkunft. Das könnt ihr nachlesen im Buch Daniel in den Kapiteln 10, 11 und 12. Und in Daniel 11, Vers 2, da heißt es, und nun will ich dir die Wahrheit verkünden. Siehe, es werden noch drei weitere Könige in Persien aufstehen und der vierte wird größeren Reichtum erwerben als alle anderen. Also das ist eben dieser König Ahasveros, von dem wir gleich lesen werden. Also das Buch Esther ist auch einer von vielen, vielen Belegen dafür, dass die biblischen Prophetien wahr sind und tatsächlich eintreffen. Denn dieser Xerxes der Erste oder Ahasveros und auch das persische Weltreich, das ist natürlich nicht nur in der Bibel überliefert, sondern auch in ganz vielen anderen historischen Quellen. Ja, lasst uns den heutigen Abschnitt lesen. Das Buch Esther, wie gesagt, findet ihr zwischen den Büchern Nehemia und Hiob. Und wir lesen das ganze Kapitel 1 und die ersten vier Verse vom Kapitel 2. Also Esther, Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 4. Und es geschah in den Tagen des Ahasveros, desselben Ahasveros, der von Indien bis Äthiopien über 127 Provinzen regierte, in jenen Tagen, als der König Ahasveros in der Königsburg Susan auf seinem königlichen Thron saß. Im dritten Jahr seiner Regierung, da veranstaltete er für alle seine Da veranstaltete er für alle seine Fürsten und Knechte ein Festmahl, wobei die Gewaltigen von Persien und Medien, die Edlen und Obersten seiner Provinzen vor ihm waren. Als er den Reichtum der Herrlichkeit seines Königreiches und die kostbare Pracht seiner Majestät viele Tage zur Schau stellte, nämlich 180 Tage lang. Und als diese Tage vollendet waren, veranstaltete der König ein Festmahl für das ganze Volk, das sich in der Burg Susan befand. Für die Großen und die Kleinen, 7 Tage lang im Hof des Gartens beim königlichen Palast. Da waren feine Vorhänge aus weißem Leinen und blauem Purpur, mit Schnüren aus feinem weißem Leinen und rotem Purpur an silbernen Ringen und Säulen aus weißem Marmor aufgehängt. Goldene und silberne Ruhelager standen auf einem Steinpflaster aus grünem und weißem Marmor, Perlmutter und dunklem Marmor. Und man reichte die Getränke aus goldenen Gefäßen, und die Gefäße waren voneinander verschieden, und königlichen Wein gab es in Menge nach der Freigebigkeit des Königs. Und das Trinken war der Verordnung gemäß ohne Zwang, denn so hatte der König es allen Vorstehern seines Palastes befohlen, dass man jedermann machen ließe, wie es ihm gefiele. Auch die Königin Vasti veranstaltete ein Festmahl für die Frauen im königlichen Palast, der dem König Ahasveros gehörte. Und am 7. Tag, als das Herz des Königs vom Wein fröhlich war, befahl er Mehuman, Bista, Habona, Bigda, Abagda, Seta und Karkas, den 7 Kämmerern, die vor dem König Ahasveros dienten, die Königin Vasti mit der königlichen Krone vor den König zu bringen, um den Völkern und Fürsten ihre Schönheit zu zeigen, denn sie war von schöner Gestalt. Aber die Königin Vasti weigerte sich, auf den Befehl des Königs hinzukommen, den er durch seine Kämmerer gegeben hatte. Da wurde der König sehr zornig, und sein Zorn entbrannte in ihm. Und der König sprach zu den Weisen, die sich auf die Zeiten verstanden, denn so kamen die Angelegenheiten des Königs vor alle Gesetzes- und Rechtskundigen. Und ihm zunächst saßen Karschena, Seta, Admata, Tarsis, Meres, Marsena und Memuchan, die 7 Fürsten der Perser und Meder, die das Angesicht des Königs sahen und die ersten Stellen im Königreich einnahmen. Wie ist nach dem Gesetz mit der Königin Vasti zu verfahren, weil sie nicht nach dem Befehl des Königs Ahasveros gehandelt hat, der ihr durch die Kämmerer übermittelt wurde? Da sprach Memuchan vor dem König und den Fürsten: Die Königin Vasti hat sich nicht nur an dem König vergangen, sondern auch an allen Fürsten und an allen Völkern, die in allen Provinzen des Königs Ahasveros leben. Denn das Verhalten der Königin wird allen Frauen bekannt werden, sodass ihre Männer in ihren Augen verächtlich werden. Da es heißen wird, der König Ahasveros befahl, dass die Königin Vasti vor ihn kommen sollte, aber sie kam nicht. Das werden die Fürstinnen der Perser und Meder heute schon allen Fürsten des Königs erzählen, wenn sie von dem Verhalten der Königin hören, und daraus wird schon genug Verachtung und Verdruss entstehen. Wenn es dem König gefällt, so soll ein königlicher Befehl von ihm ergehen und aufgezeichnet werden unter die Gesetze der Perser und Meder, damit er nicht bloß vorübergehend gilt, dass Vasti nicht mehr vor dem König Ahasveros erscheinen darf und dass der König ihre königliche Würde einer anderen gibt, die besser ist als sie. Wenn dann dieser Befehl des Königs, den er erlassen wird, in seinem ganzen Königreich, das groß ist, bekannt gemacht wird, so werden alle Frauen ihre Ehemänner in Ehren halten, vornehme und geringe. Diese Rede gefiel dem König und den Fürsten, und der König handelte nach den Worten Memuchans, und er sandte Briefe in alle Provinzen des Königs, in jede Provinz in ihrer Schrift und zu jedem Volk in seiner Sprache, dass jedermann Herr sein solle in seinem Haus. Das ließ er bekannt machen in der Sprache des jeweiligen Volkes. Nach diesen Begebenheiten, als sich der Grimm des Königs Ahasveros gelegt hatte, dachte er an Vasti und daran, was sie getan hatte und was über sie beschlossen worden war. Da sprachen die Knechte des Königs, die ihm dienten: Man suche für den König Mädchen, Jungfrauen von schöner Gestalt. Und der König bestimmte Beamte in allen Provinzen seines Königreichs, damit sie alle Mädchen, Jungfrauen von schöner Gestalt in die Burg Susan zusammenbringen, in das Frauenhaus unter die Opothegais des königlichen Kämmerers, des Hüters der Frauen, und man lasse ihnen ihre Reinigungssalben geben. Und die Jungfrau, die dem König gefällt, die soll Königin werden an Vastis Stelle. Dieser Vorschlag gefiel dem König und er machte es so. Ja, da ist er, Ne, der König Ahasverus mit all seinem Reichtum, all seinem königlichen Prunk und Pomp. Er regierte über ein riesiges Reich von Äthiopien, ne, im Westen des afrikanischen Kontinents, bis Indien. Und aus diesem Reich, da bezieht er Gold, Edelsteine, Elfenbein, Gewürze, Silber, kostbare Stoffe, vieles mehr. Er ist wohl der reichste und mächtigste Mann seiner Zeit. Und seine Königsburg Susa, das war die Winterresidenz der persischen Könige. Die lag im Nordwesten des heutigen Iran, nahe der Ruinenstadt Shush, nördlich vom Persischen Golf und etwa 300 Kilometer östlich von Babylon. Diese Burg Susan, je nach Übersetzung, wurde 1884 von Archäologen entdeckt, also ein historischer Beleg, ein archäologischer Beleg für die Existenz dieser Burg und auch für den König Ahasverus. Und diese Burg, die umfasste eine Grundfläche von 50 Hektar. Und allein der Thronsaal, so habe ich gelesen, bedeckte eine Fläche von 4000 Quadratmetern. Also ein Riesending. Und die Ausstattung wird ja hier beschrieben, ne? Also verschiedene Marmorarten, Perlmutt, kostbare Stoffe aus feinem Leinen, mit Purpur gefärbt, an silbernen Ringen aufgehängt, goldene Gefäße, unermesslicher Reichtum. Und diesen Reichtum, den will der Ahasverus jetzt mal zur Schau stellen. Er veranstaltet ein gewaltiges Festmahl, ein halbes Jahr lang wird gefeiert, wird gezecht mit allen hochrangigen Würdenträgern seines Reiches. Es gibt königlichen Wein, den besten Wein, ja, in Strömen, so viel man will. Die erlesensten Speisen werden serviert. Unzählige Hände von Dienern, Köchen, Sklaven kochen, schnippeln, richten an, servieren, räumen ab, waschen unzählige Teller, Gefäße. Und auch das Volk darf ein paar Tage lang teilhaben an diesem Überfluss. 7 Tage lang wird es im Garten beim königlichen Palast verwöhnt. Und auch seine Königin, die Vasti oder Vashti, je nach der Übersetzung, veranstaltet ein Festmahl für die Frauen im königlichen Palast. Und das waren auch bestimmt nicht nur 2 oder 3 Frauen. So ein König, der hatte wahrscheinlich Hunderte von Frauen. Also der Ahasverus, der lässt sich auch das Wohlwollen seiner Untertanen einiges kosten und gibt dabei ordentlich an mit seinem Reichtum, ne? Und dann, Vers 10, als sein Herz vom Wein fröhlich war, er ist betrunken, da lässt er seine Königin, die Vasti, rufen. Und ich weiß nicht, was das über die Vasti aussagt, dass er 7 Männer schicken muss, um sie zu holen. Nein, Spaß beiseite, das ist wahrscheinlich nur ein Ausdruck für ihre königliche Würde. Ja, die Königin, die lässt man nicht von einem kleinen Dienstboten holen, sondern dafür sind die höchsten Würdenträger gerade angemessen. Und sie war schön, so steht es in Vers 11, und er wollte ihre Schönheit der Gesamtheit seiner Untertanen präsentieren. Mit anderen Worten, er wollte sich mit der Schönheit seiner Frau schmücken. Ne? Wollte zeigen hier, schaut mal, was ich für eine schöne Frau habe. Schaut mal, was ich für ein toller Kerl bin, was für eine Perle ich am Start habe hier. Also der König Ahasverus, der reichste und mächtigste Mann seiner Zeit, definiert sich über seinen königlichen Pomp und Prunk und seinen Reichtum auf der einen Seite und über die Schönheit seiner Frau. Und die Vasti? Die kommt nicht. Sie ist ungehorsam. Und wir erfahren nicht den Grund dafür, aber wahrscheinlich ist, naja, bei dem Festmahl des Königs, da waren nur die Männer zugegen. Die Frauen, die waren beim Festmahl der Frauen, das die Vasti ausgerichtet hat. Und möchtest du dich als Frau vor einer ganzen Horde betrunkener, lüsterner Männer angaffen lassen, damit dein Mann vor seinen Kumpeln als toller Hecht darstellt? Wohl eher nicht. Ja, und das wird sich wahrscheinlich auch die Vasti gedacht haben. Hey, ich bin noch nicht das Vorzeigeobjekt des Königs und schon gar nicht das Lustobjekt einer Horde betrunkener Männer. Nö, habe ich keine Lust drauf. Mache ich nicht. Sie weigert sich zu kommen. Und ist peinlich für den Ahasverus, oder? Das ist echt peinlich. Und seine Zechkumpane, als sie kapiert haben, was los ist, ja, er lässt seine Königin rufen und die kommt nicht. Die werden da angefangen haben zu spotten. Der lässt hier seine Königin rufen und die kommt nicht. Ja? Beri, wie sieht's denn aus? Hast du im Griff? Ja? Läuft bei euch. Peinlich. Und der Ahasverus, ja, der fühlt sich bloßgestellt, ne? Der ist sauer. Und er ruft alle seine Rechtsberater zusammen, das war so üblich, so steht es hier, alle Angelegenheiten des Rechts, die mussten von diesem Gremium geprüft werden. Und das sind die höchsten Beamte des Königreiches. Diese hatten das Privileg, so steht es hier in Vers 14, dass sie das Angesicht des Königs sahen. Ja, also nicht jeder durfte sich einfach dem König nähern, nicht mal die Königin, wie wir später im Buch Esther lesen werden. Und das war sicherlich auch eine Sicherheitsmaßnahme. Der griechische Geschichtsschreiber Herodot, der beschreibt den Ahasverus als launisch und grausam. Und wenn man so drauf ist und außerdem der König eines riesigen Reiches ist, dann macht man sich zwangsläufig Feinde. Und dementsprechend hat der König nicht jeden an sich herangelassen, weil er Angst hatte für Anschlägen. Und das ist auch nicht ganz unbegründet, wie ich schon mal so ein bisschen spoilern darf. Und diese Männer, die genossen das höchste Vertrauen des Königs. Und er fragt sie jetzt, ja, was machen wir denn jetzt mit der Vasti? Und das war sicherlich ein Schritt, um sein Gesicht zu wahren. Er musste ja irgendwas tun, ja, um zu zeigen, ey, ich bin der König, ich lasse mir das doch nicht bieten. Ja, und das spricht auch, finde ich, Bände für die Qualität ihrer Ehe. Hätten die beiden eine vertrauensvolle Ehe geführt, hätte er zur Vasti gehen und sie zur Rede stellen können. Ja, hätte sagen können, hey, was ist denn los? Warum kommst du nicht? Geht's dir nicht gut oder so? Aber ihm ist sein Ansehen wichtiger als seine Ehe. Ja, also wir wissen nicht, wie viele tatsächliche persönliche Zuneigungen er Vasti entgegengebracht hat. Vasti bedeutet so viel wie die Beste oder Geliebte. Ja, und nach der Überlieferung von Herodot hieß Ahasverus Königin aber Amestris. Und wenn es sich um dieselbe Dame gehandelt hat, ist Vasti vielleicht so eine Art Kosename oder ein persischer Name, den ihr der König gegeben hat. Ja, es gibt so Typen, oder? So, ey, ich lieb dich, Baby. Ja, komm, wir gehen ins Bett. Du bist die Beste, ich lieb nur dich, weißt du? Und aus dem Verlauf des Buches kann man durchaus den Verdacht bekommen, er hat sich seine Königin vor allen Dingen nach optischen Kriterien ausgesucht. Ja, mit welcher Frau kann ich mich schmücken, als toller Kerl dastehen? Und damals wie heute gibt es genug Typen, die so drauf sind. Und ihr jungen Frauen, wenn ihr an so jemanden geratet, nichts wie weg. Ja, solche Typen wissen nicht, was es wirklich bedeutet, jemanden zu lieben. Ihnen geht es um die Eroberung, weil sie sich darüber identifizieren und definieren und stark fühlen, wenn sie eine möglichst hübsche Freundin vorweisen können und auch ins Bett kriegen können. Nach außen hin die coolsten, innen drin aber charakterschwach und so klein mit Hut. Und so oder so ähnlich wird der Ahasverus drauf gewesen sein. Ja, also sein Verhalten im Folgenden, wie auch die Eigenschaften, die ihm von Herodot zugesprochen werden, also Grausamkeit und Launigkeit, die sprechen nicht gerade für ein charakterstarkes Wesen. Und die Vasti, die kannte ihren Pappenheimer. Ja. Anscheinend war sie eine kluge und selbstbewusste Frau. Sie war sich ihres Wertes bewusst. Sie wusste, hey, wenn der Ahasverus mich jetzt rufen lässt, ja, dann nur, um sich mit mir zu brüsten, und lauter betrunkene Männer, die gaffen mich an. Dafür bin ich mir zu schade. Nö, mache ich nicht. Vielleicht war es auch einfach trotzig, vielleicht war es aber auch sehr mutig, denn wenn sie ihren König kannte, wusste sie auch, dass sie damit ihre Rolle als Königin und vielleicht sogar ihr Leben aufs Spiel gesetzt hat. Und für Ahasverus, werden wir sehen, ist diese Königin austauschbar. Ja, er muss sein Gesicht wahren. Das ist das, worauf es ihm ankommt. Und er fragt eben seine Rechtsabteilung, wie, so heißt es hier in Vers 15, nach dem Gesetz mit der Königin zu verfahren sei. Ja. Also ist euch das aufgefallen, der König, der fragt nach dem Gesetz, nach einer rechtlichen Grundlage dafür, wie das Verhalten der Königin zu ahnden ist. Aber dieser Berater, der Herr Memuchan, der antwortet nicht wirklich mit einem Gesetz, so wie es ein Anwalt tun würde, ja, mit so einer Aussage wie, also nach Paragraph XY, Sozialgesetzbuch oder Strafgesetzbuch, ist mit der Königin Vasti so und so zu verfahren. Sondern er antwortet mit anderen Worten. Also das, was er sagt, ist im Wesentlichen, ihr als Königpaar, ihr seid die Promis, ja, die Superpromis. Personen des öffentlichen Lebens, Vorbilder für alle Ehen im ganzen Königreich. Und euer Beispiel wird im ganzen Königreich alle Frauen gegen ihre Männer aufwiegeln. Und es wird nur Verachtung und Verdruss entstehen. Schmeißt die Vasti raus, ja, ersetze sie durch eine andere, durch eine bessere. Macht das im ganzen Königreich bekannt und alles ist wieder Paletti. Alle Ehefrauen werden ihre Männer in Ehren halten. Wirklich? Vielen Dank. Zum einen, wenn wir uns das mal anschauen, was der Memuchan da sagt, stellt er ja erstmal alle Ehen, alle Frauen unter Generalverdacht. Also nur weil es bei den Royals nicht läuft, werden alle Frauen ihre Männer verachten, zumindest die der Fürsten, der anderen Promis, ja. Sind alle Ehen so leicht zu stören? Also hoffentlich nicht. Ja? Was ist mit den Ehen, die richtig gut laufen? Also die in Liebe geführt werden und wo die Ehepartner einander in Liebe achten. Also warum sollte sich das auf einmal ändern, nur weil es bei den Royals nicht läuft? Also da würde dieser Generalverdacht ja schon mal nicht zutreffen. Zum anderen, warum sollte aus dem Ungehorsam der Königin Verachtung entstehen? Also ich meine, was wäre, wenn das Königspaar und eben insbesondere der Ahasverus als König beim Volk hoch angesehen wäre und geachtet wäre? Also wenn du jemanden achtest und gern hast und du weißt, der ist verheiratet und die Ehe, die läuft richtig gut, dann fragst du doch ganz anders nach, oder? Also wenn sowas Außergewöhnliches passiert, dann fragst du doch nach, hey, sag mal, was ist denn da los? Ja, das lief doch bisher mal alles gut bei euch und geht's ja, da war es dir vielleicht nicht gut und so. Erzähl mal. Wohingegen, wenn schon eine gewisse Grundverachtung existiert, dann ist klar, dann entsteht aus sowas nur noch mehr Verachtung. Ja, ach, schau mal da. Ja, der Ahasverus, der Hanswurst, jetzt hört nicht mal mehr seine Ehefrau auf ihn. Also nur, wenn die Ehe schon nicht gut läuft, wenn schon eine gewisse Grundverordnung der Ehefrau gegenüber ihrem Ehemann da ist, dann ist so ein prominentes Vorbild natürlich ein gefundenes Fressen. Ja, aha, okay, die Vasti. Die hat es ihrem Veri aber mal so richtig gezeigt, ne? Das kann ich auch, ne? Hör mal, Ehemann. Jetzt habe ich hier die Hosen an, so ungefähr. Aber das, so sagt dieser Memuchan, das soll vermieden, ja umgekehrt werden, wenn die Vasti als Königin abgesetzt wird und durch eine andere ersetzt wird, wird es so sein. Also, weil der König die eine absetzt und sich eine andere sucht, werden die Frauen im Königreich ihre Männer in Ehren halten, so richtig von Herzen? Eher nicht, ne? Das ist wohl eher eine Drohung, ein Zwang, oder? Frau, jetzt ist der Mann der Herr im Haus, halte deinen Mann in Ehren, sonst geht's dir wie der Königin Vasti. Das ist doch wohl eher das, was das aussagt, was der da vorschlägt, oder? Und ist das eine gute Grundlage für ein zufriedenes Volk, das seine Regierung achtet und schätzt? Wohl eher nicht. Also dieser Rat des Memuchan, der ist eigentlich von eher zweifelhafter Natur. Aber der König, der findet das super. Der setzt sich gleich hin an seinen Laptop und schreibt die entsprechenden Briefe, um im ganzen Königreich dieses großartige neue Gesetz bekannt zu machen. Von nun an ist der Mann der Herr im Haus. So, stell dir mal vor, du kommst an deinen Briefkasten, machst ihn auf und da steht irgendwie drauf, aha, von der Bundesregierung oder vom Bundespräsidenten, und du machst da auf und da stehst da drin und da steht drin, Mann, ab heute bist du der Herr im Haus. Die einen werden sagen, geil, ich habe es doch schon immer gewusst, endlich mal ein vernünftiges Gesetz, was da erlassen wird. Die haben es raus, die wissen genau, wie der Hase zu laufen hat. Ja, aber viele werden auch sagen, hä? Was soll das jetzt? Ja, bei denen läuft es nicht und jetzt musst du das irgendwie wieder hinbiegen. Was ist denn das für ein komisches Gesetz? Also bei uns ist doch alles gut und so. Ja, und viele werden vielleicht auch sagen, oh, hä, ich bin der Herr im Haus, aha, okay, was heißt das jetzt für mich? Da muss ich jetzt mal schlucken, ich kann das doch gar nicht. Weil sie wissen, dass sie innen drin das nicht können, von sich aus nicht können, nicht leisten können. Also das ist ein von Menschen gemachtes Gebot, um irgendeinen scheinbaren Mangel, um irgendwas zu vertuschen, um irgendwas auszugleichen. Haben wir solche Situationen heute auch? Also die Absetzung von der Königin Vasti, das ist ja Cancel Culture pur, oder? Also der Memuchan, der hätte ja auch sagen können, hey Ahas, jetzt mach mal langsam, jetzt red mal mit der Vasti, bringt das wieder in Ordnung und dann machen wir dem ganzen Volk bekannt, dass alles wieder okay ist zwischen euch. Wäre das nicht wahre Größe gewesen? Aber nein, die Vasti, die muss weg, wird gecancelt. Die Störfaktoren, die müssen weg. Ne? Die Unliebsamen, die Andersdenkenden, die müssen gecancelt werden. Unbequeme Kandidaten, die eine andere Meinung vertreten als die gewünschte, werden von Bürgermeisterwahlen ausgeschlossen, so geschehen in Ludwigshafen im vergangenen Jahr. Die Kirchen, die Gottes Wort hochhalten, werden vom Kirchentag ausgeschlossen, ebenfalls im letzten Jahr passiert. Wenn du eine bestimmte Meinung über Abtreibung und bestimmte sexuelle Neigungen hast und vertrittst, nämlich die sich an christlichen Werten orientiert und nicht an der Meinung der Lobbyisten, wenn du diese christlichen Werte hochhältst, wirst du als homophob, frauenfeindlich, rechtsextrem gebrandmarkt und niedergemacht, gecancelt. Und wenn die geltenden Vorschriften nicht passen, dann macht man eben neue, ja, oder ändert die bestehenden. Siehe die enormen Anstrengungen, die unternommen werden, um Abtreibung zu legalisieren oder das Recht auf Menschenwürde von ungeborenen Babys aus dem Grundgesetz zu entfernen. Ja, und woher kommt das? Ja, weil es einen Feind gibt eben, der alles, was von Gott kommt und ihm dient, zerstören will. Der Satan, das ist der Gegenspieler Gottes. Und wir werden im Buch Esther noch sehen, dass er seine Fäden spinnt, um Gottes Volk, also die Juden, komplett auszulöschen. Das war damals sein Ziel und es ist es heute noch. Ja? Menschen von Gott abbringen, Leben zerstören. In Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 44, da sagt Jesus über den Teufel, der Teufel war ein Menschenmörder von Anfang an. Aber Gott ist souverän. Ja, er ist Herr der Lage. Er ist es, der seinen Plan hat und seinen Plan vollbringt. Und so bereitet Gott mit diesen Ereignissen einen wunderbaren Plan zur Bewahrung seines Volkes vor. Also ich habe den Vergleich mit einem Schachspiel gelesen. Ja? Also das Buch Esther schildert, wie sowohl Satan als eben auch Gott ihre Figuren in Position bringen und ihre Züge machen. Und am Ende, so viel kann ich schon spoilern, ist Gott Sieger und Satan Schachmatt. Diese Ereignisse hier an dieser Stelle, das ist sozusagen der Eröffnungszug. Ne? So macht Gott den Weg frei für etwas Neues, für die Umsetzung seines Plans, zum Wohl und zur Errettung des jüdischen Volkes. Ja, aber was hat es mit uns zu tun? Was können wir jetzt mitnehmen aus dem, was wir bisher gelesen haben? Also Gott hat seinen Plan auch für dich und für mich. Gott hat seine Werte, seine Maßstäbe für unser Leben als Christen. Und auch für die Werte und Maßstäbe, die wir als Christen hochhalten und vertreten sollten. Wir werden beobachtet, genau wie die Superpromis hier, das königliche Ehepaar, werden wir beobachtet von der Gesellschaft, von den Nichtchristen, und die warten nur darauf, auf eine Gelegenheit zu zeigen, hey, ihr Christen, ja, ihr macht es doch genauso wie die Welt. Wo ist denn der Unterschied? Warum sollte ich euch beitreten sozusagen? Ne? Da gibt es doch gar keinen Unterschied. Und vielleicht gibt es etwas, wo du Erneuerung brauchst, wo du den Weg frei machen darfst für Gott und sein Wirken in deinem Leben zu Beginn des neuen Jahres. Vielleicht gibt es etwas, wo wir als Gemeinde eine neue Ausrichtung brauchen, wo wir nochmal neu den Weg frei machen dürfen für Gott und sein Wirken, auch für uns als Gemeinde. Und seht ihr, der Gott, der in der Lage ist, sein ganzes Volk zu retten, der ist auch in der Lage, dich zu retten und dich zu leiten. Und ich möchte noch einmal mit uns die letzten vier Verse des heutigen Abschnitts, beziehungsweise die ersten vier Verse des zweiten Kapitels lesen. Und vielleicht mit dem Gedanken, vielleicht ist ja deine Ehe auch irgendwas, wo es Erneuerung braucht. Ich lese das nochmal gerade mit uns. Nach diesen Begebenheiten, als sich der Grimm des Königs Ahasverus gelegt hatte, dachte er an Vasti und daran, was sie getan hatte und was über sie beschlossen worden war. Da sprachen die Knechte des Königs, die ihm dienten: Man suche für den König Mädchen, Jungfrauen von schöner Gestalt, und der König bestimmte Beamten in allen Provinzen seines Königreichs, damit sie alle Mädchen, Jungfrauen von schöner Gestalt in die Burg Susan zusammenbringen, in das Frauenhaus unter die Obhut Hegeis, des königlichen Kämmerers, des Hüters der Frauen, und man lasse ihnen ihre Reinigungssalben geben. Und die Jungfrau, die dem König gefällt, die soll Königin werden an Vastis Stelle. Dieser Vorschlag gefiel dem König und er machte es so. Wagenladungen voll von jungen Frauen. Und das Auswahlverfahren, ja, das wird nicht angenehm sein für diese jungen Frauen, aber der König, der fand es gut. Ja? Und hey, die Vasti, die ist weg, egal, ich suche mir eine neue, eine hübschere. Eine, die vielleicht besser passt, die mir gehorsam ist oder so, ja, mit der ich mich auch wieder schmücken kann. Und vielleicht bist du gerade in der Midlife-Crisis, denkst dir, boah, die Alte, die geht mir auf den Keks. Ich suche mir eine Jüngere, eine Hübschere. Mein Motorrad steht schon in der Garage, ja, meine Harley, und ich suche mir die entsprechende Braut noch dazu. Männer, ganz klar an dieser Stelle, das, was hier steht über das Handeln des Königs, das fällt ganz klar unter die Kategorie nicht zu Hause nachmachen. Das, was er hier tut, ist etwas, was natürlich zutiefst gegen Gottes Gebote verstößt. Er ist ein heidnischer König. Und wir als Leib Gottes, wir sollen und wollen es anders machen. Und jetzt mag man sagen, ja, diese ganzen Gebote, die da verhängt werden, ja, der Mann soll der Herr im Haus sein. Das ist doch genau das, was Gott will, oder? Das ist doch genau das, was die Bibel sagt. Aber das hier ist ein menschengemachtes Gebot. Und Gottes Gebot, ich werde das gleich vorlesen nochmal an dieser Stelle, das ist ein gottgegebenes Gebot. Und dieses gottgegebene Gebot, das ist von Liebe geprägt und von gegenseitiger Annahme, von dem, was Gott für sein Volk, für seine Gemeinde vorgesehen hat. Und das steht im Epheserbrief, ich lese ab Kapitel 5, Vers 21, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes, steht da. Und dann kommt im nächsten Vers, also Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 21 und folgende: Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, und er ist der Retter des Leibes. Wie nun auch die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Und vielleicht hängt es einfach an diesen Punkten. Seht ihr, Gott sagt, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, ja. Aber ihr Männer, liebt eure Frauen. Und so wie Christus die Gemeinde. Und wie hat Christus seine Gemeinde geliebt, oder wie liebt Christus seine Gemeinde? Aufopferungsvoll, ja, fürsorglich, hingebungsvoll, bedingungslos und zuerst. Gott hat seine Gemeinde geliebt, noch als wir Sünder waren, also noch bevor wir überhaupt von Jesus wussten, hat Gott uns schon geliebt. Und auch wenn du denkst, meine Frau, die geht mir auf die Nerven und ich liebe sie eigentlich nicht mehr und so, ist das eine Aufforderung zu einer Entscheidung. Also Liebe ist kein Gefühl, sondern es geht hier um eine Entscheidung, sich neu auszurichten, deine Frau zu lieben. Also dass du dich auch neu ausrichtest, deine Frau zu lieben. Das ist Gottes Gebot für den Mann und für die Frau, ordentlich unter. Aber das Ganze unter der Überschrift, liebt einander. Ja? Alles, was ihr tut, das soll in Liebe geschehen. Und Gott sagt hier in seinem Wort, er möchte sie heiligen, also Epheser 5, Kapitel 5, Vers 26, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat. Also Gott möchte, oder die Ehe ist ein Bild für die Gemeinde Gottes. Also wenn es in der Ehe nicht läuft, wird es auch in der Gemeinde nicht laufen. Und lasst uns das mitnehmen in dieses neue Jahr, wenn ihr Erneuerung braucht. Und wenn es nicht die Ehe ist, dann gibt es vielleicht irgendwas anderes. Lasst Gott fragen, wo brauchen wir Erneuerung? Wo müssen wir Platz machen für Gottes Wirken, etwas beiseite lassen, etwas ausräumen? Und lasst uns auch an dieses Wort denken, ihr Männer, liebt eure Frauen und ihr Frauen ordnet euch den Männern unter. Denn eine Frau, die sich geliebt fühlt, so wie Christus die Gemeinde, die wird sich gerne unterordnen, die wird sich gerne der Führung des Mannes anvertrauen. Und die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht, sie wird dem Mann Ehrfurcht entgegenbringen. Auch das wiederum ist ein gewisser Vorschuss, weil ganz ehrlich, wir Männer, wir kriegen es nicht immer hin, da bin ich keine Ausnahme. Und das kriegen wir nur hin mit Gottes Hilfe. Wir alle tragen Narben in unseren Herzen, Wunden in unseren Herzen, die uns vielleicht auch daran hindern. Also von beiden Seiten ist ein gewisser Vorschuss gefragt. Und im Titusbrief, glaube ich, steht es, da wird auch die Frau, also die ältere Frau wird angewiesen, die jüngeren Frauen zu lehren, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Es ist nicht immer einfach, uns zu lieben. Und ich glaube, da bist du, Mann, keine Ausnahme. Aber, und deswegen braucht die Frau eine Anleitung, ja, wie das geht. So. Aber es ist gleichwohl auch eine Entscheidung. Also lasst uns gegenseitig neu ausrichten und die Entscheidung treffen, einander zu lieben in den Ehen. Und wenn die Ehe gereinigt ist und erblüht im Glanz Gottes, dann wird das auch die Gemeinde tun, wenn sie mit derselben Hingabe Gott dient und sich Jesus unterwirft. Und zum Abschluss möchte ich noch auf einen kleinen Vers aus unserem heutigen Abschnitt eingehen. Und zwar ist das wieder zurück im Buch Esther, im Kapitel 1, der Vers 7. Und man reichte die Getränke aus goldenen Gefäßen und die Gefäße waren voneinander verschieden. Warum steht das da? Also, dass die Gefäße voneinander verschieden waren, das ist ein Ausdruck für ihre Kostbarkeit. Weil jedes einzelne dieser Gefäße war von seinem Hersteller ganz liebevoll und mit einer bewussten Absicht designt worden, sozusagen. Ja, wir waren vor kurzem in einem bekannten Möbelhaus und da standen sehr schöne Tassen, eine neben den anderen, aber sie waren alle gleich. Die waren aus irgendeiner Maschine, in eine Form, zack, rein, zack, nächste, zack, zack, zack. Aber diese Gefäße hier, die waren jedes einzelne von erlesener Qualität, handgefertigt, nach den Absichten und nach dem genauen Plan ihres Schöpfers, ihres Erschaffers. Und genauso ist das auch mit dir. Du mit all deinen Eigenschaften, mit all dem, was dich ausmacht, bist in Gottes Augen ein wertvolles Gefäß, bist geschaffen mit einer ganz individuellen Ausstattung sozusagen, mit einer ganz individuellen, auf dich zugeschnittenen Absicht und mit der lieben Hand, mit der liebenden Hand eines des liebenden Schöpfers, der sich selbst für dich dahingegeben hat und der dich wollte, der dich nach seinem Plan, nach seinem Design erschaffen hat. Und so darfst du dich sehen und so darfst du aber auch deinen Gegenüber, meinetwegen auch deinen Ehepartner, deinen Nächsten sehen, als Kunstwerk, geschaffen zur Gottes Ehre, nicht perfekt, vielleicht an dieser oder jenen Stelle ein bisschen angelaufen, aber jeder Einzelne und auch dein Ehepartner, deine Ehepartnerin ist ein wunderbares, von Gott geliebtes und geheiligtes Gefäß. Und ja, so wollen wir in dieses Jahr starten und uns neu ausrichten, einander so zu sehen, unseren Ehepartner, unsere Ehepartnerin so zu sehen. In Jesu Namen. Amen. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Sonntag. Wir singen noch ein Lied zum Abschluss.